Leader zu sein oder Gruppenleader und so weiter. Genau, ich meine, wenn man jemanden genommen so jung anstellt, muss man bereit sein, genommen das auch zu lehren.
Ja.
Das kommt nicht genommen von der akademischen Seite.
Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Mein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort. Dazu gehört für uns auch, dass die Menschen, die reinkommen, entsprechend aufgefangen werden und sich im sozialen Umfeld besser integrieren können. Mit diesem Podcast gebe ich Tipps und Infos an die Hand aus meinen vielen Jahren als Geschäftsführerin und Immigration Consultant. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören.
Hallo liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich Michael Brandstätter hier. Hallo Michael.
Hallo, grüß Gott.
Ein Österreicher in Seattle seit einigen Jahren. Michael ist im Recruiting tätig, ist ein Senior IT-Recruiter und kann uns mit Sicherheit einiges erzählen. Michael, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind HR-Damen in der Mobility, im internationalen Onboarding. Ich freue mich schon heute auf unsere Unterhaltung. Erzähl mir mal ein bisschen, wie lange lebst du schon in Seattle?
Also ich bin in Seattle genommen seit 1996.
Okay. War es für dich schwierig, dorthin einzuwandern?
Es war ein Abenteuer, sagen wir es so.
Was war so abenteuerlich daran?
Ja, ich meine, die Kultur ist schon oder war schon unterschiedlich genommen zu der Zeit, speziell in Seattle. Die Industrie war noch nicht ganz ausgebaut. Da war natürlich die Microsoft war da, Amazon, hat angefangen. Und wir sind also von der Ostküste gekommen, meine Frau und ich. Und da war auch da ein kultureller und sozialer Unterschied.
Das denke
Aber es ist alles gut gegangen und hier bin ich.
Und hier bist du. Das heißt, ihr habt euch an der Ostküste kennengelernt?
Ja, genau. Ich habe dort ein Restaurant gehabt und meine Frau hat sich damals angestellt für einen Tag, weil ich jemanden für Neujahr brauchte und okay. Da ist es Geschichte. Ja.
Dann kommst du aus der Gastro. Gut essen kann man in wirklich, glaube ich, fast nur in Österreich richtig gut essen. Da hast du natürlich als Österreicher genau das Richtige gemacht am Anfang. Wie lange bist du denn schon im Recruiting tätig?
Seit 1997. Ja.
Wow. Sind auch schon ein paar Jährchen.
Ja, genau.
Also mit Fug und Recht Senior-Recruiter. Und wie wir beiden uns kennengelernt haben, nämlich über deine Tätigkeit im IT-Sektor. Da kennst du dich wirklich aus. Also das heißt, du bist jetzt seit insgesamt 26 Jahren im IT-Recruiting. Das heißt, du hast natürlich auch eine Menge mitbekommen, die Entwicklung der Techniken, der Suchtechniken, Methoden im IT-Recruiting, die Digitalisierung unserer Arbeit im Recruiting. Da kannst du natürlich einiges davon erzählen. Wie war das für dich?
Also anfänglich genommen war es eigentlich sehr einfach. Und das zeigt natürlich mein Alter, weil zu der Zeit hat es noch keine Grafikbrowser gegeben. So nur textbasierte Browser. Eines Tages genommen saß ich in einem Internetcafé und da war eine kleine Annonce, dass eine Firma einen Internetrecruiter braucht. Ich habe mir gedacht, na, das hört sich interessant an, genommen. Und so bin ich also rum, habe geschaut, ob die Leute Resümees draußen haben. Und zu meiner Überraschung waren da zigtausende genommen von Leuten, die ihre eigene kleine Webseite gehabt hatten und das Resümee drauf hatten, nicht?
Okay.
Und ich habe gesagt, okay, das mache ich. Ich war es müde genommen, 114 Stunden in der Woche in der Gastro zu arbeiten, genommen jedes Wochenende und so weiter, nicht? Und so hat sich das angefangen. Und in der Zeit habe ich für einen Microsoft-Vertrag gearbeitet. Die hatten 250 Leute angestellt als Software-Testers. Und wir haben in 7 Jahren genommen diesen Kontrakt genommen zu 3.500 Leuten ausgebaut.
Wow, das war eine Leistung.
Ich hatte ein Team von 7 und eventuell und genau 25.000 Resümees genommen pro Jahr eingefahren. Und so, das war also gerade interessant. Ich habe dann auch noch Spezialprojekte für die Firma übernommen und so weiter. Habe auch eine Webseite gebaut für Software-Testing speziell. Und dann hat Amazon angerufen. Und die haben mich abgeworben, genau. Ja.
Okay, die haben gehört, wie gut du bist.
Augenscheinlich.
Ja, ja. Du hast nicht nur dann im Nordwesten der USA gesucht. Ich gehe davon aus, oder ich schätze mal, du hast dann in gesamt USA gesucht nach Schlüsselkräften, richtig?
Ja, ja. I mean, in ganz Amerika. Ich habe auch in Biotechnologie gearbeitet und dort Amerika und Europa gemacht.
So. Okay. Das heißt, du kennst dich dann auch aus, wie du dann die Drittstaatler reinbekommst in die USA. Oder sagen wir mal, du bist quasi der allererste Schritt, wenn es darum geht, einen internationalen Mitarbeiter an Bord zu holen, nämlich ihn anzuwerben, sein Resümee zu lesen und zu sagen, okay, der könnte zu uns passen. Und dann wird das weitergereicht in die nächste Abteilung, wo dann das Joboffer gemacht wird, ne?
Well, es ist weniger so, als dass so viele Firmen international sind und dass man es eigentlich einfach, außer dem Zeitunterschied, einfach auch in Europa rekrutieren kann, für Firmen, die Filialen haben oder Branchen haben.
Ja,
es ist schwer,
ja.
Leute von Europa nach Amerika anzustellen. Sehr schwer.
Wieso denkst du, ist das schwer?
Weil, die politische Landschaft hier ist natürlich auch vergleichbar in gewisser Weise zu Europa, wo Immigration eine Rolle spielt. Die Visen sind begrenzt jährlich. Die großen Firmen haben unheimliche Operationen dahinter. Microsoft hat zum Beispiel 150
Leute. Das ist ja das, was wir machen. Ich sehe es quasi spiegelverkehrt. Wenn du sagst, es ist schwer, sie von der Migrationsseite hereinzubekommen, ja, es ist überall auf der Welt, gibt es eine Quote auf alle Immigrationsfälle, auch bei den Schlüsselkräften, was kaum einer weiß. Ich stelle sehr, sehr häufig fest, wenn wir dann die Anfrage bekommen von einem Unternehmen, bitte eine Work and Residence Permit zu machen für den neuen Mitarbeiter. Wir haben jetzt gerade wieder so einen Fall nach drüben in Tirol, nach Westösterreich, einen Amerikaner aus Florida, der in der IT tätig ist, der sich dort hochgearbeitet hat und zu einer Schlüsselkraft innerhalb des Unternehmens wurde. Wir haben das Problem, er hat nie eine Universität besucht, er hat nie eine Lehrlingsausbildung gemacht, er hat kein Berufsausbildungszertifikat. Jetzt braucht es natürlich viel Wissen um die Immigrationsprozesse, wie man den hereinbekommt, wie man da eine Bewilligung für eine Permit bekommt. Umgekehrt haben wir festgestellt, gibt es andere Regeln rein in die USA. Da hapert es seltener von Europa Richtung USA, seltener an der Berufsqualifikation, sprich Ausbildungsnachweis. Da hapert es eher daran, dass bestimmte Kategorien von Permits bestimmte Rahmenbedingungen haben. Und nachdem viele Menschen gerne auf Urlaub in die USA fahren, kann das mal zum Hindernis werden, weil sie in den letzten 2 Jahren Vorantragstellung zu häufig in den USA waren und noch nicht rein dürfen zum Arbeiten.
Ja. Na, da gibt es genug Hürden, genommen, die man, wo man darüber springen muss. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, Intra-Firmen-Transfers, Investor-Visas und so weiter. Ja. Aber genommen, die sind auch sehr schwer. Ich habe einen Österreicher hier, der ist gezwungen, bei seiner Firma zu bleiben. Der arbeitet für eine
Ja, der Wechsel ist in Europa einfacher, das stimmt. Ja, das stimmt. Genau. Das haben wir ja tagtäglich bei uns am Tisch. Das erleben wir sehr, sehr häufig, dass dann eben der erste Arbeitgeber nicht unbedingt der ideale ist, aber er hat schon mal herausgeholfen aus dem Heimatland und man ist schon mal in Europa und dann schaut man sich um, wer sponsert mich als nächstes?
Genau. Ja. Der ist mit einer österreichischen Firma. Mhm. Genau, hat das Doktorat, kann aber noch immer nicht aus der Firma heraus genommen, frei einen neuen Job suchen.
Wie lange dauert das in den USA?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau genommen, wie lange es dauert. Mhm. Er kann natürlich ansuchen, nachdem er einen akademischen Hintergrund hat, ist es ein bisschen einfacher. Mhm. Aber es ist eine lange Prozedere. Es dauert schon, ich glaube, 2 Jahre, um das wirklich durchzuziehen.
Ist in Europa dasselbe. Ist hier genauso. Ja. Jetzt kommen wir mal zu diesem Thema, wo wir letztes Mal, wie wir uns gesprochen haben, schon drüber geredet haben. Dieser, wie du auch vorhin schon erwähnt hast, der kulturelle Unterschied. Es wird ja derzeit in Europa gehypt, das Global Recruiting. Und alle glauben, sie haben jetzt das Radl neu erfunden und wollen jetzt aus aller Welt Schlüsselkräfte migrieren. Dadurch, dass du und ich beide als Ausländer an unserem aktuellen Wohnort leben, dadurch, dass wir beide in einem Beruf sind, wo wir international arbeiten, wissen wir um die Hürden der Interkulturalität. Einen Europäer nach USA zu holen, ist da viel Überzeugungsarbeit zu leisten?
Nein. Also wenn Leute genommen sich wirklich vorstellen können, wie unterschiedlich gewisse Dinge ist, Arbeit ist unterschiedlich. Also genommen, das Gespräch jetzt in Amerika ist nach der Pandemie, ist Produktivität, nicht?
Aha, okay.
Und das ist das Schlagwort und das ist die Ausrede für vieles.
Okay.
Nicht? Ich meine, also für Jahrzehnte jetzt, wenn man über Deutsche hier spricht, dann sagt man, die sind pro Stunde immer noch produktiver als Amerikaner, nicht?
Okay.
Und so die Vorstellung ist zum Beispiel, dass Leute in Europa, die gehen ins Büro, die arbeiten 4 Stunden, dann nehmen sie eine Stunde Mittagessen, dann arbeiten sie noch einmal 4 Stunden oder so und dann gehen sie nach Hause, nicht? Hier ist es dass Leute spät kommen, erst den Kaffee trinken müssen und dann irgendwie so herumstehen, um zu sehen, was ist neu und so weiter, nicht? So, man muss sich da also ein bisschen auf die Realität einrenken und man muss auch sagen, dass die Leute hier sehr, sehr fleißig sind und Arbeit machen, dass es aber wahrscheinlich noch mehr Leute braucht, um den Job wirklich gut zu machen, als zum Beispiel in Europa, nicht?
Nun, er hat es ja von einem Mitgliedstaat in Europa zum anderen selbst schon diese Unterschiede. Für mich hat sich's angehört, wie ich als Deutsche vor 23 Jahren nach Österreich übersiedelt bin. Da war das Erleben für mich ähnlich. Ich weiß aber, dass von der österreichischen Kultur her, es sieht alles langsam aus und das berühmte schleißige Arbeiten, was der Deutsche dann denkt, weil hier wird nicht viel kommentiert, hier bereitet man sich sehr gut vor und dann arbeitet man das ab. Und das, was sie machen, hat Hand und Fuß und ist immer extrem gut vorbereitet. Wobei ich mittlerweile auf mein eigenes Heimatland das eine oder andere Mal doch eher kritisch blicke. Da wird viel Lärm um nichts gemacht.
Genau. Arbeit hier ist sozial und augenscheinlich ist das gut, weil Arbeitgeber Leute wieder im Büro sehen wollen, nicht? Aber dann, wenn Leute im Büro sind, genommen wollen sie nicht, dass sie sozial sind. Ne?
Ja, und, ja. Und der Mensch ist ein soziales Wesen, gell?
Genau, genau. So, ja. Genommen, wir haben also genommen diesen großen, genommen unterschwelligen Krieg zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, genau, ins Büro zu gehen oder nicht. Ne?
Der hat hier auch wieder eingesetzt. Ich habe jetzt kürzlich wieder so ein Gespräch gehabt mit einer HR-Dame, wo es um einen sehr, sehr konservativen Arbeitgeber geht, der halt sagt, wenn ihr von zu Hause arbeitet, dann arbeitet ihr nicht. Er hat halt noch so die 70er und 80er Jahre im Kopf. Da sage ich zu meinen Kunden immer, ich habe den Riesenvorteil, dass ich mit jungen Leuten arbeiten darf, sowohl diejenigen, die ich onboarde für die Arbeitgeber, als auch die Mitarbeiter in den Firmen und die in den mittlerweile in den Schlüsselstellen. Da sind alles junge Leute in ihren 30ern meistens. Und ich bekomme halt die ganz neuen Arbeitsmethoden, die ganz neuen wissenschaftlichen Ansätze zum Thema Arbeiten, Soziales und Produktivität. Und muss sagen, also so wie es heute läuft, gefällt mir das schon recht gut. Das ist etwas, wo der Mensch das Arbeiten zum Lebenserwerb nimmt, zum Einkommenserwerb und nicht mehr nur allein zum Lebensinhalt. Es gibt noch anderes im Leben.
Genau. Und genau, man muss nicht vergessen, dass Amerika ein großes Land ist und Leute von überall im Land hergezogen sind.
Die sind mobiler, die Amerikaner, gell?
Ja, man hat estimiert, dass 40% der Amerikaner in Transit sind, zur gleichen Zeit. Das ist eine Völkerwanderung im europäischen Sinn.
Ja.
Und die sind natürlich während der Pandemie oftmals zurückgezogen oder näher zur Familie zu sein. Und so, die haben natürlich jetzt das Problem, die haben sich dort niedergelassen, Häuser gekauft und so weiter genommen. Und die Firma will, dass die zurück ins Büro kommen. Und oftmals ist ein Büro dann in der neuen Lage, wo sie sind, Stunden weg. Nicht.
Ja, das ist dann natürlich ein Problem, das stimmt. Ja, genau, das ist schon so. Als, sagen wir mal, du wärst nicht einfach nur ein IT-Recruiter, sondern du solltest einem HR-Manager, der in der Abteilung arbeitet und die Leute dann eben onboardet. Welchen Tipp oder welche Empfehlung würdest du heute einer HR-Abteilung geben?
Ich würde generell eine Firma, der HR-Abteilung, in diesem Fall raten, dass wenn Positionen ausgeschrieben sind, weniger darauf hinzuweisen, was die Firma will, aber was sie dem Kandidaten offerieren können. Und nicht Benefits und Einkommen und so weiter, aber mehr, was du machen wirst. Nicht?
Mhm.
Also in 3 Monaten, in 6 Monaten, in 12 Monaten, nicht das wirst du machen. So dass sich Leute vorstellen können, was der tägliche Job wirklich, wie der wirklich ausschaut. Weil das ist also zumindest hier in Amerika, glaube ich, die Nummer-1-Frage. Was Kandidaten fragen, kommt darauf heraus, ist, was mache ich dort? Nicht?
Das ist meine
Aufgabe?
Ja.
Und wie schaut das Team aus und wie spielen die in diese Aufgabe hinein? Wo passe ich da rein?
Ja. Das ist eine gute Empfehlung. Also ich stelle fest, hier bei uns, wenn ich die Annoncen lese, weil wir ja auch mittlerweile teilweise Recruiting mitmachen, heißt seit Januar haben wir das Department aufgemacht und gesagt, in den MINT-Berufen schauen wir, dass wir diejenigen, die sich über uns bewerben, die sich bei uns melden, dass wir sie an unsere Firmenkunden vermitteln. Und wir stellen auch da immer wieder fest, wirklich ein plastisch sich vorstellbares Arbeitsfeld wird nicht dargestellt. Aber es wird immer wieder verlangt, man soll in dieser Industrie, in diesem Markt Berufserfahrung mitbringen.
Ja.
Jetzt ist es so, dass gerade wenn man Leute aus dem Ausland reinholt, dann ist es meistens, das Geld wird investiert in Drittstaatler fürs Recruiting und fürs Onboarding, wenn es Leute sind, die mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung haben. Wie kann ein Kandidat das wissen, wenn man, so wie du ganz richtig sagst, wenn man nicht weiß, welches Arbeitsgebiet erwartet mich da ganz genau?
Genau.
Ja.
Ja, na, es ist natürlich klar genommen, dass Firmen gewisse Erfahrung wollen, nicht? Auf dieser Seite, hier, also bemerke ich sehr, diese Resümees, die dann sagen, ein Thought Leader. Es tut mir leid, du musst ein bisschen aufs Englisch zurückzufahren.
Kein Problem, die meisten von uns verstehen es.
Ein Thought Leader oder Instrumental in diesem oder jenem, nicht?
Mhm.
Und Schlüsselfigur, in diesem und diesem Projekt, nicht? Und dann schaut man, und diese Leute haben eine Erfahrung nach der Schule.
Ja.
Ich glaube, das ist wirklich ein Disconnect irgendwo, zwischen was Leute, von sich selbst glauben, die sind also nicht self-aware, zu den Firmen, die etwas verlangen, dass Leute einer gewissen Altersgruppe noch nicht mitbringen. Ne? Also zum Beispiel Amazon hat 16 Leadership Principles. Eine davon ist Management. Mhm. Und wenn man mit jemandem 23 Jahre alt spricht, die haben diese ausgiebige Management- oder Führungserfahrung noch nicht. Ne?
Na, da ist wohl der überwiegende Teil theoretisches Wissen.
Ja, genau. Und das spricht sich mehr genommen zu Kultur an. Nicht heutzutage, Management ist Kultur. Und also zumindest hier.
Ja.
Und die Hierarchien sind aber leider so minimal jetzt, nicht? Und augenscheinlich wollen Leute mehr oder Firmen mehr Mittelmanager aufstellen und das sind aber die Leute die wirklich Sachen vorwärts tragen.
Das heißt, die müssen operativ Erfahrung haben. Sie brauchen Praxis.
Genau, Senior Managers werden sich sehr wenig dazu herablassen, also wirklich die Ärmel aufzurollen und die Arbeit der Mittelmanager machen.
Ja, nicht? Das kann
wird
ich mir
auch
vorstellen.
Irgendwann einmal nicht funktionieren. Ja. Aber um Leader zu sein oder Gruppenleader und so weiter, wenn man jemanden so jung anstellt, muss man bereit sein, das auch zu lernen.
Ja.
Das kommt nicht von der akademischen Seite. Ne?
Ja, das stimmt. Die Zeit braucht es und die Möglichkeit, es zu lernen. Jetzt haben viele unserer Zuhörer da draußen und viele Firmen haben hier über die Zeitungen erfahren, dass gerade bei dir da oben in der Region zwischen San Francisco und Seattle die ganzen IT-Firmen so viele Menschen freisetzen, so viele Menschen, die armen Mitarbeiter werden jetzt arbeitslos. Wir haben letztes Mal kurz darüber gesprochen. Für viele hier hört sich das an, als wenn es heißt, oh, jetzt können wir Leute abwerben, jetzt können wir wen nach Europa holen. Jetzt haben wir beiden zwei Hasenfüße entdeckt. Das eine ist Kultur. Wie bekomme ich einen Amerikaner überzeugt, nach Europa zu kommen? Und das zweite ist, sind das wirklich so viele, wie sich das hier bei uns anhört? Oder nimmt der Markt es sofort wieder auf und es wird sofort geschluckt vom Markt? Wie schaut das aus?
Teils. Erst muss man verstehen, wenn Nummern wie 20.000 oder 22.000 bei Amazon und 18.000 dort und noch einmal 20.000 dort ist natürlich eine irrsinnige Nummer verglichen zu Österreich.
Oder zu Europa Österreich eben generell. Europa sind das große Zahlen, ja.
Genau, ne? Aber man muss sich auch vorstellen, dass Amazon zum Beispiel letztes Jahr 20.000 Leute angestellt hat. Und das Google hat 22.000 angestellt.
Wahnsinn. In einem Jahr, so groß.
In einem Jahr.
Ja.
Nicht?
Ja.
Und diese Maschine ist unheimlich groß, nicht? Um das also wirklich zu schaffen. Ne?
Mhm.
Und daher gesehen, wenn diese Firmen dann 10% ausstellen, sind das natürlich große Nummern.
Ja.
Aber es ist nicht unerhört, nicht? Man hat das schon einmal zuvor gesehen, dass solche Korrekturen gemacht werden.
Ja,
nicht?
Ja. Und nimmt der Markt die gleich wieder auf?
Natürlich, weil jetzt, ich kann nicht sagen, ob das wirklich wahr ist. Man hat also Google zum Beispiel immer angeprangert, und natürlich auch Amazon, dass die Leute einfach anstellen, sodass die andere Firma sie nicht kriegen kann. Nicht? Und da ist schon
es gibt ein sogenanntes Wettbewerbsverbot, das stimmt.
Es ist nicht ein Wettbewerbsverbot, es ist einfach, die Leute stellen an, nicht? Ich meine, und ob sie das jetzt machen, weil sie die Leute wirklich brauchen, oder ob sie die, also versuchen wollen, dass Google also diese Leute nicht kriegt, aber Amazon sie kriegt und vice versa, ich meine, das kann ich wirklich nicht sagen. Da ist etwas daran.
Ja,
genau.
Ja, okay.
Da ist ein bisschen was dran. Ja. Aber im Großen und Ganzen, you know, I mean, haben diese Firmen, you know, I mean, mehr Leute angestellt, als sie wirklich brauchen. Keine Frage.
Ah, okay. Und wie so, schaut's aus, Markt, wenn, ja?
Und der Markt natürlich hat jetzt den Vorteil gehabt, für eine Zeit zumindest, Leute zu kriegen, die sie sich normalerweise enorme nicht leisten konnten. Nicht?
Okay, ja.
Oder die, you know, I mean, so die kleine Firma, you know, I mean, Brandstätte GmbH hat das Cachet nicht, you know, I mean, dass, you know, eine Amazon oder ein Google hat, ne? Und so, da war ein Moment, you know, I mean, offen. Ich glaube, dass viele dieser Leute, you know, I mean, absorbiert sind in die Industrie oder ihre eigenen Startups gemacht haben. Das ist natürlich jetzt auch ein Problem, you know, I mean, mit der Bank, die da in Silicon Valley untergegangen ist. Die haben also 100% des Geldes verwaltet von Startups des letzten Jahres.
So, deswegen das ist da weg. So ein Skandal drumherum. Okay.
Das Geld ist weg, wie sollen die genommen, bezahlen, genommen und so weiter. So, ja, das ist ein Problem. Ja.
Das zieht seine Kreise.
Genau.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen, schau, wenn je höher man genommen in der Rangschicht geht, genommen, desto weniger ist es ein Problem, genommen bei Leuten, genommen, die Einkommen über $150,000 haben. Die können es sich auch leisten, vielleicht ein bisschen länger zu warten als andere, nicht?
Ja.
Wo es dann wirklich genommen verrückt wird, sind Leute, die hier auf einem H-1B-Visa sind, genommen aus welchem Land auch immer, hauptsächlich Indien, die dann mit in 16 Tagen einen neuen Job finden müssen oder müssen aus das Land verlassen.
16?
60.
Tag, 60. So das ist dasselbe Monate. Wie in Europa. Das haben wir hier genau das Gleiche. Ja. Also wir haben einige Menschen ziehen lassen müssen, denen wir nicht helfen konnten.
Genau.
Ja.
Aber es ist halt so, genau, wenn das kleinere Firmen zum Beispiel, die da jetzt vielleicht jemanden anstellen können, genau, auch nicht unbedingt die Migrationshilfe haben. Also die brauchen, es ist nicht schwer, genau, ein Visa genommen von einer Firma zur anderen umzuschreiben, genau, aber es braucht genommen das Know-how. Und so viele kleineren Firmen haben das Know-how nicht. Die Immigrationsanwälte sind natürlich überwältigt.
Ja.
Und so, you know, I mean, wo immer man hinschaut, wie man hier sagt, jede Lösung hat zwei Probleme.
Gott sei Dank haben wir es da besser bei uns. Muss ich wirklich sagen. Abschließend noch ein, zwei Sätze zum Thema, wenn ich Drittstaatler emigriere. Wir bei Moose Consulting kriegen natürlich sämtliche kulturellen Unterschiede zu spüren. Wir versuchen uns auf jedes Bedürfnis einzustellen. Mal besser, mal schlechter. Amerikaner nach Europa zu holen, ist immer ein Problem, weil Amerikaner ja so viel mehr verdienen als Europäer. Wir haben uns darüber unterhalten. Sprich, die Kaufkraft ist deswegen nicht unbedingt höher.
Ja, das ist natürlich relativ nicht. Also in gewissen Stellungen nein. Nicht IT hier, you know, I mean, die Einkommen in IT sind unheimlich stark gewachsen, genommen, weil wir also wirklich genommen so wenige Kandidaten hatten, auch genommen mit der Immigration und so weiter, nicht?
Also habt ihr genau die gleiche Klemme gehabt wie wir in Europa?
Genau, genau. I mean, das Interessante ist genommen, dass das natürlich ein weltweites Problem ist oder zumindest genommen in der westlichen Welt, nicht?
Ja.
Dass das natürlich, you know, I mean, hier auch ein Spiel war, you know, I mean, für Angestellte, nicht? Ich meine, das heißt, you know, nachdem wir das Gehalt nicht mehr gut genug war, um Leute anzuziehen, you know, I mean, dann haben wir genommen, you know, Bonus und Aktien und so weiter und so fort, nicht? Und das ist natürlich alles immer größer und teurer geworden. Nicht?
Ja, da kennen wir
ja. Und dann
ja
hat
auch
jemand ja noch einmal die brillante Idee gehabt, die noch einmal, na, wir geben einen Bonus für jede Neuanstellung, nicht? So, der erste war der Bonus, da kriegst du dann 10.000 und dann 20.000 und dann 30.000, nur um der Firma beizutreten.
Antrittsbonus, ja, ja, das kennen wir in Europa auch.
Ich kenn's ja auch jetzt, okay, ja. So genommen, ja. Wir haben also daher, you know, I mean, nach einem Jahr, ist das deines, you know, einige Firmen haben das, wie sagt man da, genau, über 2 Jahre aufgeteilt. Mhm. Das waren die Schlauen, you know, I mean, aber Leute sind gegangen, jedes Jahr haben den Job gewechselt, genommen, weil sie jedes Jahr, genommen, noch einmal zigtausende, genommen, Dollar gekriegt
das
haben.
Das ist wirklich heavy, das ist wirklich heavy, ja.
Genau, nicht? Ja. Und so, wie gesagt, jede Lösung hat 2 Probleme. So.
Ja. Und was sagen wir immer wieder? Geld ist genug vorhanden, offensichtlich.
Geld ist hier immer genug vorhanden, nicht? Und das ist halt die Sache, you know? Ich meine, es kostet Amazon. Ich glaube, die Nummer ist, also in Österreich 9 Billion, so 9 Milliarden Dollar pro Jahr, um Leute anzustellen. You know?
Wahnsinn, also 9 Milliarden Dollar.
Ja, ja, ja. Also das ist das, you know, man kann sich diese Sachen wirklich nicht vorstellen. Ne?
Das ist eine Zahl.
Ja, eine andere große Nummer. Letztes Jahr in einem Monat haben Amazon Recruiter 940.000 LinkedIn-Inmails ausgeschickt in einem Monat, nicht?
Uff, okay. Potenzielle Bewerber, an potenzielle
Kandidaten. Ja, nicht immer potenziell. Ja. Genau, ich meine, das sind einfach Leute, die kriegen diese Nachricht zugeschmissen. Nicht? Dann schauen wir, was picken bleibt.
Ja. Ne? Ja. Also, das sind Zahlen zum guten Schluss, wo wir alle drüber nachdenken. USA ist groß, USA hat viel zu bieten. Wir versuchen, amerikanische Schlüsselkräfte nach Europa zu holen, immer mal wieder. Überzeugen mit anderen Punkten. Wir überzeugen mit der hohen Lebensqualität, mit dem guten Essen. Hier kann man in Deutschland und Österreich zumindest noch Wasser aus der Wasserleitung trinken und es ist tadellos. Und hier haben wir die berühmte Krankenversicherung, eine staatliche Rente. Es gibt eine Familienbeihilfe, das Kindergeld, etwas, was man in den USA nicht kennt in der Form. Das Arbeitslosengeld, das sie bei uns haben, wo Krankenversicherung fortgezahlt wird. Alles Dinge, was die Amerikaner nicht kennen und was für uns eine Erhöhung der Kaufkraft bedeutet.
Genau, ich glaube, dass Lebensqualität viel besser ist in Europa, keine Frage. Also auch Europäer in Amerika müssen sich alles selbst bezahlen. Nicht? Ich habe letztens, vor 2 Wochen habe ich den Generalkonsul von Österreich hier in Seattle den ganzen Tag herumgezeigt und wir kennen uns schon von zuvor. Und wir haben also wirklich darüber gesprochen, was die Unterschiede sind und wie attraktiv Europa ist, auch vom Geschäftlichen her. Und daher ist sich kaum auszahlt, für all diese Institutionen, österreichischen Institutionen, die hier ab und an mal kommen und agieren, für österreichische Firmen, sich in Österreich niederzulassen, also für amerikanische Firmen. Mhm. Dass das natürlich besser funktioniert, als die damit beauftragt sind, zu schauen, ob sich österreichische Firmen hier niederlassen würden. Nicht?
Dafür ist Österreich auch ein bisschen klein. Ja,
ich meine, in Innovation, und geistige Property, ist auf alle Fälle hochgefragt, hier auch. Die Sache ist halt, dass es man sich nicht leisten kann. Nicht? Ich meine, Amerika kann sich leisten, in Österreich Fuß zu fassen. Nicht? Und es gibt natürlich viele, Österreicher, die hierher gezogen sind, bei Microsoft und Amazon zu arbeiten. Die sind natürlich vom Geld verlockt, nicht?
Und wir haben einige Prozesse durch, also einige Antragsprozesse für die USA mit unseren Firmenkunden. Ja. Eben auch alles drüben Silicon Valley, unter anderem ein junger Mann für die SAP, wo wir eben dieses Countback hatten, wo sie zurückgezählt haben. Die letzten 2 Jahre hat er immer wieder seine Freundin in den USA besucht und das genau. musste er jetzt erst einmal aussitzen. Er musste halt seine Freundin ihn in Deutschland besuchen, damit er dann auf seine Zeitspanne kam, damit ihm seine Permit genehmigt wurde für die Entsendung.
Ja, aber es ist für österreichische Firmen schon möglich. Was man wirklich machen muss, ist, man muss lernen. Education. Nicht?
Das ist das
Man kann diese Parallelen nicht ziehen. Das ist ein Prozess, der entwickelt werden muss und Arbeitnehmern hier vorgezeigt werden muss.
Nicht? Ja, ja.
Dann natürlich auch sicher machen, dass man irgendwie ein Programm hat, wo man denen sagen kann, also bitte kommen Sie. Wir zahlen dafür. Nicht?
Ja.
Wir bringen sie nach Europa und zeigen euch Europa, oder ja. Österreich speziell. Und ohne dem, wird es also wahrscheinlich nicht gehen. Punkt für Punkt, Kostenvergleiche, Einkommenvergleiche, funktioniert nicht. Ne? Da muss in irgendeiner Weise die Saat gesetzt werden. Ja. Schaut das Land an, das ist so super schön. Die Leute sind freundlich, die Lebensqualität ist groß. Man kann natürlich alle Forschung zeigen, Wien ist zum 70. Mal eine lebenswerte City.
Zum Beispiel, ja. Michael, dann lass uns hier Schluss machen für heute, sonst wird es unseren Zuhörern zu lang. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Wir werden uns in Kürze noch einmal sprechen und dann nehmen wir das Ganze vielleicht einmal auf für unsere amerikanischen oder englischsprachigen Zuhörer, weil es gibt viele in der HR, gerade im internationalen Mobility, die eher englischsprachig sind und die möchten wir ja auch bedienen.
Sehr gerne, Cornelia. Vielen Dank.
Ich bedanke mich und wir sehen uns bald wieder.
Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter office@moves-consulting.com. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzliche Grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.